Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Back to the School. Und heute werden wir auch wieder in die Schulbank zurückgedrückt, denn ich habe heute wieder die Ärztin da, die auch die Buchautorin ist des Buches Rettet die Liebe, was auch mein Leben verändert hat. Jetzt nicht wegen der Liebe, sondern diese hintergründlichen Zusammenhänge, die wir immer wieder in der Psyche erleben, die aber körperliche Auswirkungen haben. Und das ist meiner Erachtens die Königsklasse der Medizin, wenn endlich hier herangeschaut wird, nicht nur das körperliche Problem behandelt wird, sondern auch die Ursachen. Und wir wissen heute aus der Psychoneuroimmunologie, dass die Ursachen immer hier oben in der Psyche anfangen. Und die Expertin, die mir da die Augen geöffnet hat, ist heute mir wieder zugeschaltet. Ich freue mich sehr. Liebe Dr. Beate Strittmatter, herzlich willkommen bei uns im Studio.
Hallo.
Corona-bedingt halt einfach per Zoom, aber wir machen das Beste daraus, gell?
Ich muss sagen, ich habe Internet-Coachings sehr schätzen gelernt. Also das ist ein Vorteil dieser ganzen Sache. Und jemand sagte mir zu dieser Corona-Zeit, es ist auch eine Zeit des Aufbruchs.
Ja, ja, klar, natürlich. Trotzdem ist es halt so, man wird immer mehr getrennt, statt zusammengeführt, statt Herzlichkeit, Liebe, Empathie, Sympathika und Emotionen und. Das ist immer, aber du bist emotional, du bist empathisch und das kriegen wir auch über Zoom hin, dass die Zuschauer das eben sehen. Ja, ich möchte gerne mal ein bisschen in die Charaktereigenschaften von Leuten reinschauen, die eben sehr passiv sind, aber trotzdem dann sehr aggressiv sich verhalten und möchte dich eigentlich fragen, wo du da aus deinem Erfahrungsschatz her hier auch Hintergründe siehst, die dazu führen.
Ja. Der Passiv-Aggressive, der zeigt sich nicht so, aber der Partner leidet. Der Partner leidet wie ein Hund und ich kann gerade einen Fall nehmen, der vor 10 Tagen, glaube ich, stattgefunden hat. Eine Frau kommt samt ihrem Mann. Das passiert eher selten. Meistens sagen die Frauen oder auch die Männer, wenn sie kommen, ich frage, soll ihr Ehefrau, Ehemann mitkommen? Nö, nö, der kann im Wartezimmer bleiben.
Okay.
Und wenn die zusammenkommen, dann frage ich, wenn ich die auf der Liege habe, dann bitte ich oft den Partner auch raus, weil dann kommen manchmal Sachen raus, die man vorher so nicht gehört hat. Fällt mir gleich ein weiterer Fall ein, den wir unbedingt als Film machen müssen. Das, was ich in der Praxis sehe, das ist inzwischen meine Herzensleidenschaft. Das hat sich über Jahre entwickelt. Am Anfang eine Notwendigkeit, weil ich musste ja den Leuten die Schmerzen nehmen. Ich bin Schmerzpraxis und Allergiepraxis und Migränepraxis und weiß ich was. Und irgendwann war klar, okay, wenn einer so viel Energie verliert, dann kann ich gar nicht so viel Nadeln setzen und so viel Kräuter geben und so viel Homöopathie, damit der sich wieder beruhigt. Und oft ist diese Unruhe, wenn jemand sagt, ich fühle mich so unruhig, ja, wer treibt sie denn? Macht da jemand vielleicht mal so, hallo? Solltest du vielleicht dich mal umgucken nach deinem Thema? Diese Unruhe, die viele Leute, ja, ich nehme jetzt dann Baldrian, ich nehme das, nee. Deine Seele ist gerade so nett zu dir, die zeigt dir mit 2 Fingern, ey, pass mal auf, kannst du nicht mal hingucken nach diesem Thema, tu das nicht einbetonieren, sonst lebst du überhaupt nicht mehr, du lebst sowieso schon ein bisschen reduziert. So, jetzt kommt diese Frau mit ihrem Mann und ich fange so an, ja, Anamnese zu machen und so, was für Narben haben sie denn, wie geht's denn? Dann sagt die als erstes, mein Mann ist passiv-aggressiv. Ich so, woher weiß die das? Erstens. Und zweitens, jetzt sitzt er da dabei. Kann der das gut aushalten? Er sitzt da und ist ganz ruhig und nickt einmal. Okay. Dann sage ich, ja. Und dann sagt sie, kennen Sie sich da aus? Sagt sie, sonst könnte ich Ihnen das zeigen. Also, wissen Sie was, ich bin darin ausgebildet. Erzählen Sie mal weiter. Dann war sie schon ganz erleichtert. Und dann sage ich, dürfte ich Sie vielleicht fragen, und das frage ich sehr häufig, wenn ich ein Beziehungsproblem sehe, das frage ich so als Intro, weil die meisten Menschen wissen nur, sie sind verwickelt oder so, verwickelt, das und stellt euch so 2 dicke Seile vor, die sind miteinander verknotet und verwickelt und du weißt hinterher gar nicht, wo bin ich, du weißt nur, mich schnürt die Luft ab und ich will da raus und du kannst nicht mehr sehen, wo du da selber, wo deine Rolle ist. Stell dir vor, du springst in einen Teich und jetzt, oder in ein Schwimmbad, du springst ins Becken und du hast die Augen so, kannst du noch sehen, wo im Becken du bist? Nein, aber der am Ufer steht, der kann das sehen. Mhm. Das heißt, ich bin dann auch der am Ufer steht, dann möchte ich dem Menschen, der vor mir ist, mal als erstes nicht gleich das Gefühl geben, du bist unten und ich bin da und ich sehe es sowieso viel besser. Und wenn ihr mit Menschen oder Freunden zu tun habt und ihr seht, dass da ein Problem ist, dann sagt ihr auf keinen Fall, du, ich sehe, was du hast. Nein. Wir sind nicht die Schlauen. Stell Fragen. Stell einfach Fragen. Stell zum Beispiel die Frage, wenn sich eine Freundin beschwert, ja, bla, die Beziehung und du. Stell mal die Frage, sag mal, weißt du noch eigentlich, was damals war, warum du die genommen hast? Warum hast du dich denn verliebt? Was hatte denn der andere im Schaufenster liegen, was dich so angezogen hat? Dann überlegt die und sagt, weiß ich nicht. Ich so, okay, das gilt aber nicht. Noch niemals hat mir jemand nicht sagen können, warum er sich verliebt hat. Okay, dann stellen wir es doch einfach mal zurück. Und bei diesem, ich habe schon gedacht, okay, das ist ein bisschen schwierig jetzt, musst du alle Lauscher aufstellen. Und dann sage ich sie jetzt, können Sie mir mal sagen, warum Sie denken, dass Ihr Partner passiv-aggressiv ist? Und dann sagt sie, geben Sie mir drei Dinge, woran Sie merken, dass der passiv-aggressiv ist. Und dann gibt sie mir genau das, was man auch weiß, er lügt. Und er sitzt daneben und ich meine, ich wäre wahrscheinlich meiner Frau ins Gesicht gesprungen, wenn ich da nicht einverstanden gewesen wäre. Also er lügt, er übernimmt keine Verantwortung und er ist nicht da, wenn man ihn braucht. Fürchterlich, oder?
Ui, ja.
Fürchterlich. Und dann sage ich, jetzt geben Sie mal ein Beispiel für Lüge. Ja, ich sage zu ihm, könntest du das oder das mitbringen oder übernehmen oder machen? Und dann sagt er, ja, das mache ich. Dann vergisst er es. Er vergisst es. Oder er sagt, er sagt zum Beispiel, ja, ich gehe jetzt da und dahin. Und es wäre gar keine Notwendigkeit, jetzt zu lügen. Gar keine. Aber er ist nicht da, er ist woanders. Er hätte mir auch sagen können, ich gehe jetzt dahin. Hätte ich auch nichts dazu gesagt. Ich meine, er gehört mir ja nicht, ist ein freier Mensch. Er lügt. Er übernimmt keine Verantwortung. Wie haben Sie das gemerkt? Als unsere erste Tochter kam, hat er sich nicht gekümmert. Er war immer weg. Auf Gemeinderatssitzungen und am Fußballplatz. Ja? Wollte er die Tochter? Ja, soweit ich das verstanden habe, wollte er die Tochter. Aber er war nie da. Und auch als ich mal weg war, besprochenerweise weg war, an einem Wochenende zu einer Fortbildung, da war das Kind dann schon, glaube ich, 7, dann hat er die allein gelassen. Da bist du doch platt, oder? Und wo übernimmt er keine Verantwortung? Und dann sagt sie, ich muss alles selber machen. Wenn ich mich nicht kümmere um A, B, C, D, E, ist nichts gemacht. Er übernimmt nichts. Okay, und das macht sie wütend. Dann sagt sie, ja, und das besonders Schlimme ist, dass seine Familie, wir wohnen im gleichen Haus, geht manchmal nicht gut. Schwiegereltern wohnen unten, sie wohnen oben. Die sind auch alle passiv-aggressiv. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, hier ist eine, die hat schon viele Psychotherapie gemacht, die hat schon Coachings gemacht. Und dann sagt sie, seine Familie hat mir beigebracht über ein Jahrzehnt, dass ich nicht richtig bin. Und ich war in dieser Falle und ich habe nicht gemerkt, dass die nicht richtig sind. Und das ging so weit, dass ich anfing, mich selbst zu verletzen. Das letzte Mal hat sie ein Messer genommen und hat es sich in den Oberschenkel gerammt. Gott sei Dank sind da nicht so viel Blutgefäße, sonst wäre es vielleicht das Ende gewesen. Und die Narbe am Oberschenkel war hinterher auch dann ein sogenannter Störherd. Und irgendwann, sagt sie zu mir, habe ich gemerkt, dass ich da raus muss und dass das nicht mein Ding ist und dass ich damit gar nichts zu tun habe. Die Frau ist selbstbewusst. Sie kann alles. Sie hat zwei ausgebildete Berufe, einmal Chemielaborantin und danach war ihr das nicht mehr erfüllend genug, dann ging sie in die Geschäftsleitung von der Firma und da hat sie erfolgreich gearbeitet. Und dann hat sie gedacht, jetzt probiere ich mich neu aus und war dort hochgelobt und die wollten nicht, dass sie weggeht. Und jetzt hat sie irgendwie ein Wollverarbeitungsding für Frauen, was guten Zulauf hatte vor Corona. Ihr gelingt einfach alles und jetzt hat sie einen Mann, dem nichts gelingt, der denkt, er kann nichts, er hat nichts. Und sie kriegt alles hin, aber die Beziehung nicht. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, könnte das sein, dass die Beziehung auch so für Sie so eine Aufgabe ist, wo Sie denken, ich habe alles hingekriegt im Leben und das da kriege ich nicht hin und das will ich jetzt auch noch hinkriegen. Dann sagt sie, ja, das kann sein. Aber ich will um Gottes Willen mal verstehen, warum ich in dieser Beziehung bin überhaupt. Und das hält mich dort noch. Außerdem soll meine Tochter einen Vater haben, sie liebt ihren Vater. Und dann sage ich, lieben Sie ihn noch? Hat sie überlegt. Und dann sage ich, warten Sie mal, bevor Sie das beantworten, können Sie ihn für irgendwas bewundern? Bewunderung in einer Beziehung ist eins der wichtigsten Elemente, woran du sehen kannst, dass die Beziehung lebendig ist und dass ihr noch ein Paar seid, nicht nur Wohngemeinschaftsgenossen. Und dann sagt sie, ja, ich bewundere ihn für, er hält durch, er macht handwerkliche Arbeit, er strengt sich in seinen Beruf an, er war Handwerker und bei einer großen Firma beschäftigt, er steht jeden Morgen auf und er schafft das. Frag dich, wofür du deinen Partner noch bewunderst. Wenn da nichts mehr ist, könnte es kritisch werden. Dann frage ich sie nochmal, lieben Sie Ihren Mann noch? Und dann sagt sie, ja, muss ich jetzt ganz klar so sagen, jetzt wo ich mir nochmal aufgezählt habe, wofür ich ihn bewundere und dass er auch dann das durchgezogen hat und er doch ein Stück, sagt sie ganz klar, ja. Und dann habe ich gedacht, ich frage ihn jetzt mal. War das nicht mal die einmalige Chance für mich, die einmalige Chance, endlich mal jemand, der es ist, der es auslöst, den Bösen, zu fragen? Ich habe ihn gefragt, sagen Sie mal, lieben Sie Ihre Frau noch? Sagt er, ja, sehr. Jetzt hast du da zwei, die sich wirklich lieben und die das auch voreinander nochmal eingestehen. Macht mir übrigens viel zu wenig. Heute wäre ein guter Tag, um deinem Partner das nochmal zu sagen. Die hast du vor dir und die sind so miteinander verbacken, dass sie überhaupt gar nicht mehr wissen, wie sie da rauskommt. Und der Punkt ist, beide leiden. Sie leidet, aber er leidet auch. Und dann sage ich, ich habe ihn erst mal gelobt und habe gesagt, ich finde es so toll, dass Sie hier sitzen und ertragen, dass mir Ihre Frau alles so erzählt, wer Sie eigentlich sind. Das klang ja alles sehr negativ. Und Sie halten das aus. Das ist bewundernswert. Da setzt er sich gerade in seinen Stuhl auf und habe ich gedacht, so, jetzt ist er vielleicht offen, dass ich mal Antworten kriegen kann. Und da sage ich zu ihm, weil ich höre öfter sowas passiv-aggressiv. Zum Beispiel die Frau, die mir erzählt, wissen Sie, Psychologin, Ihr Mann ist Arzt. Wissen Sie, der ist so vergesslich. Das ärgert mich. Ja, wie? Man sagt sie, der kauft Getränkekästen und lässt sie in der Tür zum Wohnzimmer einfach stehen. Und wenn ich ihm dann sage, ja, warum machst du das? Und dann sagt er, ach, mein Kopf, wo habe ich denn meine Gedanken? Ja, wo hat er sie denn? Das ist klar passiv-aggressiv. Sie hat wieder herausgefunden, warum er es macht. Das ist eine Wut, die der andere nicht wagt auszudrücken. Er wagt das nicht auszudrücken, vielleicht ein Harmoniesüchtiger, der möchte alles lieber harmonisch, aber eigentlich ist er sau wütend. Okay, hier sind die Getränkekästen. Oder der Mann, der, auch ein Arzt, seine Wäsche ganz versehentlich in die Wäschetonne wirft und sie ist noch nass. Sag mal, wenn du eine Frau bist, was machst du mit deinem Partner, wenn er sowas tut? Nasse Wäsche in den Wäschekorb, du wäschst nicht jeden Tag, ne? Oder doch? Und wenn du alle 3 Tage wäschst, was ziehst du dann aus dem Wäschekorb? Gleicher Fall. Jemand, der es harmonisch wollte, der Anspruch, ich liebe es harmonisch, ich streite mich nicht, oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Auch dieser Mann hatte eine Wut, die er nicht gezeigt hat. Das sind die einfachen Fälle von passiv-aggressiv. Hier war ja jemand, der war richtig dabei. Und dann sage ich zu ihm, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich? Warum tun Sie das? Warum lügen Sie Ihre Frau denn an? Und warum sind Sie nicht da? Und dann sagt er ganz klar, mir ist das alles zu viel. Ich würde oft gerne nichts hören und nichts sehen, aber das traue ich mich nicht zu sagen. Ich liebe meine Frau und manchmal will ich einfach, dass alle weit weg sind. Es gibt so Menschen. Der sagt mir sogar, ich könnte mir vorstellen, dass ich auch im Wald leben könnte. Also dürfte Ihre Frau Sie besuchen? Ja, ja, schon, aber was hat dieser Mann? Er hat niemals soziale Kompetenz gelernt. Er hat niemals gelernt, einen Konflikt auszustehen. Er hat überhaupt nicht gelernt, was soziale Teilhabe ist. Also, dass man um eine Teilhabe, soziale Teilhabe ist, du bist Teil einer Gemeinschaft. Und dafür wisst ihr alle ganz genau, müssen wir auch was geben. Wenn der Nachbar aus der Tür kommt, dann sagen wir guten Tag. Oder wenn uns jemand die Tür aufhält, sagen wir danke. In unserer Arbeit haben wir verschiedene soziale Pflichten, die einfach definiert sind als freundlich, als höflich, als kompetent. Wir wollen eingeklinkt sein in die Gesellschaft mit einer Aufgabe. Wir wollen ein Lebensziel haben. Wir wollen unsere seelische Fähigkeiten, die wollen wir ausdrücken. Unsere Talente vielleicht auch. Das ist anstrengend. Das ist manchmal anstrengend. Ja, man hat gar nicht gelernt, eine Balance zu haben. Jetzt bin ich da und dann möchte ich gerne bitte, dass man mich in Ruhe lässt. Und das, da hat er große Augen gemacht. Er hat große Augen gemacht. Und ich sage, könnte es sein, dass Sie depressiv sind? Und da sagt er, ich denke nicht, aber manchmal wird alles grau, wenn ich sehe keine Perspektive. Ich weiß gar nicht, wie ich aus der Nummer rauskomme. Die Frau saß daneben und hat ihn angeguckt und sagt, was ist das? Solche Antworten habe ich noch nie bekommen. Sie war fassungslos. Und die beiden sind weit her zu mir gekommen. Ich glaube, ein Weg war 3,5 Stunden. Und hat die wörtlich zu mir gesagt, jetzt weiß ich, warum ich hergekommen bin. Allein für das zu hören, okay, ich habe hinterher noch mehr für sie machen können, allein um das zu hören, war es für mich das wert. Auch er wirkte sehr erleichtert. Und wisst ihr was? Plötzlich fiel ihr ein, warum sie sich verliebt hat. Sie sagt, ich wollte ihn retten. Vergiss es! Wenn du in einer Partnerschaft bist und du hast auch nur ansatzweise das Gefühl, der ist ja so süß oder die ist ja so goldig, die rette ich jetzt. Vergiss es! Das ist, da denkst du, es ist fester Boden und darunter ist ein tiefes Moor. Ich habe einen Freund, der ist auch Arzt. Ich habe ja in dem Bereich habe ich halt viele Freunde. Und er kam als Patient und er sagte zu mir, Beziehung, 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 weil er hatte selber einen Tinnitus und ich sage, das können Sie nicht mehr hören. Ja, meine Frau, Warum hast du die genommen? Ich wollte sie retten. Du warst ihr Held. Vorsicht, Falle. Wenn wir jemand retten wollen, ist das nicht altruistisch. Nein, es ist das Gefühl von, ich kann's. Ich spüre meine Potenz. Wenn wir einem Armen etwas geben, zum Beispiel, wenn ich spende, ich zum Beispiel für Ärzte ohne Grenzen, wie steht es in der Bibel? Wer gibt, hat noch mehr bekommen. Wir bekommen das sichere Gefühl der Freude und wir bekommen das sichere Gefühl, wir sind so stark, so potent finanziell und emotional, dass wir geben können. Der andere, willst du lieber nehmen oder lieber geben? Na, die Antwort ist schnell gesagt. Wenn du nehmen musst, hast du ja nichts. So, und wenn du jemand retten willst, dann fühlst du dich erst super. Du fühlst dich wie der Held. Und du spürst deine ganze Potenz und du bist etwas mehr aufgebaut und du bist in deinem Selbstwertgefühl, bist du noch immer mehr. Aber irgendwann will dein Partner nicht mehr immer bekommen. Er will sich nicht immer weniger fühlen als du, das will er nicht. Und irgendwann fängt er nach dir zu hacken und irgendwann ist das ein pubertäres Verhalten und irgendwann macht er und das nicht, und das ist nicht richtig. Das hältst du nicht lange aus. Ich meine zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, die wissen, sie sind auf Spenden angewiesen. Und da kommt das überhaupt, wir haben keine persönliche Beziehung. Aber wie mein lieber Kollege hier, ne, oder diese Frau hier, die kann auch alles besser. Guck mal den Film an, wo es auch darum ging. Alexander, da tust du mal die Nummer von dem Film einblenden, wo es auch darum ging, dass jemand die Ordnung der Familie verletzt hat, dass jemand alles besser konnte und sich gewundert hat, dass der Mann sie untergemacht hat, wo immer er konnte. Boom, boom. Das war hier genau das. Sie wollte ihn retten. Als sie das gehört hat, hat sie sich zurückgelehnt und hat gesagt, sag mal, wer war ich eigentlich, dass ich das wollte? Ich bin dafür, Alexander, ich bin dafür, dass man verschiedene Dinge schon ab der 5. Klasse in der Schule unterrichtet. Wenn du deinen Freund rettest, wird er dankbar sein, aber gib ihm nicht das Gefühl, du bist stärker, du bist klüger, du kannst es. Lass es dann auch gut sein. Freu dich an dem Gefühl, du konntest ihm helfen. Spür mal, wie sich das anfühlt. Ja, du bist in dem Moment ein wirklich besser, ein guter Mensch bist du und du hast Kraft und du bist schlau und du kannst den beiden Hausaufgaben helfen. Vielleicht hast du ihn auch mal vor einer Prügelei gerettet. Vielleicht hast du ihn vor einer Prügelei gerettet. Mein Mann hat mir mal erzählt, dass er eine super, super Freundschaft hat zu einem, den er gerettet hat. Aber wie kann eine Freundschaft super stabil sein, wenn der eine den anderen rettet? Sehr einfach. Der, den er gerettet hat, das war so ein schmaler kleiner Kerl mit einer Brille und der war Klassenprimus. Und der konnte sich nicht wehren, aber mein Mann war hier. Ne? Der hat sich für den, auch Gerechtigkeitssinn, in die Bresche geworfen. Hat in der Schule mal ein paar Leute durchgeprügelt, bis sie ihn in Ruhe gelassen haben. Aber was hat er anders gemacht? Er hat auf eine Balance geachtet. Der andere hat ihn in Mathe durchgebracht. Das heißt, achte auf eine Balance. Du darfst zurückfordern. Schau, wo der andere dir was geben kann. Und wenn du die Balance wieder hast, und das müssen die beiden von dem Fall, den ich gerade erzählt habe, das müssen die noch aushandeln. Wo ist unsere Balance? Ja. Und ich bin dafür, dass man das wirklich beibringt. Dass man beibringt, pass auf, wenn dich was am anderen ärgert, guck doch mal, ob das, vielleicht machst du das gerade auch selbst. Oder vielleicht macht es jemand, den du magst und du magst das nicht da. Vielleicht willst du nicht hören, dass jemand schmatzt. Ja, vielleicht hast du da ein Problem mit jemand anders. Ich bin fertig, Alexander.
Ich höre nur ungern auf, nicht zuzuhören. Es ist einfach so schön. Wie ging dann jetzt die Geschichte aus zwischen diesen Zweien?
Die ging erstmal so aus, dass sie beide mich angestrahlt haben. Ich habe sie ja erst einmal gesehen und die haben mich beide angestrahlt und ich wollte sie eigentlich verweisen an einen Kollegen. Ich bin ja Ausbildungsleiter in unserem riesengroßen Ärzteverein der Deutschen Akademie für Akupunktur in München. Wollte sie verweisen an einen guten Kollegen in ihrem Bereich. Dann haben die gesagt, nö, wir fühlen uns hier gut aufgehoben. Wir fahren noch mal zu Ihnen, wahrscheinlich noch sogar zweimal, denn die Fahrt zu Ihnen, die können wir nutzen, um unsere Themen zu besprechen. Ist das nicht irre? Und wenn wir jetzt nach Hause fahren, das wird richtig cool. Und sie hat mir eine WhatsApp geschrieben, die Heimfahrt war so fruchtbar, so ertragreich. Ja, fruchtbar. Und wenn man den Samen mehr setzen könnte, Alexander, dann bräuchtest du weniger Beauftragte in Firmen für Mobbing. Weil das könnte man dann auf einer anderen Ebene bearbeiten und es würde gar nicht mehr passieren.
Ja, aber nochmals, meine auch die ganze Geschichte, die du so erzählst, den Spiegel vor sich selber zu sehen, was man eigentlich tut, ist gar nicht so selbstverständlich. Man macht es ja nicht absichtlich. Es ist einfach, aber es hat eine Wirkung und es kommt zu dieser Konfrontation, ich verstehe es. Aber dann braucht man ja eigentlich so eine Fachfrau wie dich, wo eigentlich nur die richtigen Fragen eigentlich uns den Spiegel vorhebt. Ja?
Ich bin dafür, dass man Beziehungscoaches fest installiert und teach, train the trainers. Ich wäre der Erste, der sagen würde, für kein Geld, für nichts. Ich gehe hin, gehe in Schulen, ich trainiere Trainer, ich arbeite mit, möglicherweise, ich arbeite daran, dass auch Psychologen wirklich eingesetzt werden. Hier alle 4 Monate sind die in der Familie. Und dann hat die beide. Und dann darf jeder sagen, was ihn stört. Und zwar erstmal einzeln. Und dann arbeitet sie mit beiden. Das sollte verpflichtend sein. Und die meisten können gar nichts dafür. Und die Freunde grenzen auch jemand aus, der irgendwo auf seine Frau mal nicht physisch, aber sonst wie draufgehauen hat. Aber lass einen Platz vor dir leer. Ich sage immer, wenn du ins Watt gehst. Du gehst ins Watt und du gräbst ein Loch. War schon mal jemand von euch im Watt? Du gräbst ein Loch. Was passiert? Jeder weiß das. Da läuft Wasser rein. Ich frage dich, kann das Wasser was dafür? Also immer auch gucken auf den Täter, was bewegt ihn? Wer macht ihn zum Täter? Natürlich, da mal jetzt ausgenommen bitte. Ja? Also wenn einer einen Mord begangen hat, da ist es umsonst, den der zu fragen, was hat es mit ihr zu tun? Du kannst ja eh das Opfer nicht mehr interviewen. Aber das ist, wir hatten da auch, glaube ich, einen Film, Alexander, wo es darum ging, dass der Mann die Frau schlägt.
Ja.
Ein heikles Thema. Nein, geht gar nicht. No go. Gerade in Saarbrücken, in unserer Stadt, haben wir Poster. Verliebt, verlobt, verheiratet, verunsichert, verletzt. Verliebt, verlobt, verheiratet, verunsichert, verletzt. Und da komme ich überhaupt zu dem, was ich jetzt noch sagen muss am Ende des Films. Warum verliebst du dich? Guck bitte den nächsten Film an. Diese Frau hat erstmals verstanden, ich habe mich verliebt, weil ich ihn retten wollte. Warum verliebst du dich? Ich gebe euch ein paar Hilfestellungen, die habe ich so zusammengestellt aus der praktischen Arbeit, wo ich sehe, warum verliebst du dich eigentlich? Dass du mal selber gucken kannst, wenn du in Problemen bist, aber auch schon vorher. Es macht Sinn, am Anfang schon zu überlegen, was finde ich denn eigentlich bei dem so toll?
Ich überlege mir nur, wie viele Fehler wir als Eltern auch gegenüber unseren Kindern unbewusst machen, aber letztendlich sie formen eigentlich durch unsere Sätze, durch Worte, die verletzend sind. Und wir sind uns sehr oft dessen gar nicht bewusst. Schönes Thema, wir müssen unbedingt da dranbleiben und wirklich immer und immer wieder hier solche Geschichten erzählen, damit man auch den Spiegel sieht zu seinem eigenen Verhalten. Liebe Frau Dr. Beate Strittmatter, es ist einfach immer wieder, ich verneige mich. wirklich, ich verneige mich. So schön, dass ich so viel lernen darf bei dir. Danke, danke, danke. Und bitte bleib dran, wir machen noch die nächste Sendung. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe auch, dass solche Geschichten, wie die Frau Dr. Strittmatter uns hier erzählt, auch Ihnen das Herz total öffnet und auch den Spiegel zeigt, wo wir in welchen Dingen vielleicht das eine oder andere besser machen könnten bei uns. Nicht beim anderen, sondern immer bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.